zu Trashologin, dem Podcast, in dem wir einen psychologischen Blick auf Trash-TV werfen. Wir sind Risa, Franzi und Dina, wir sind Psychologin und jede Woche sprechen zwei von uns über Trash-TV. Wir glauben nicht, dass Trash-TV nur ein Guilty Pleasure ist, sondern dass wir durch die Formate mit euch zusammen viel über menschliche Interaktion, soziale und romantische Beziehungen und sogar Psychologie als Wissenschaft lernen können. Ich bin Dina, ich bin Psychologin und in den letzten Jahren habe ich an verschiedenen Universitäten in der Forschung und in der Lehre gearbeitet.
Und ich bin Franzi, ich bin auch Psychologin, arbeite in der Forschung und schreibe dabei ein Buch.
Heute sprechen wir über die Folgen 13 und 14 von The 50, das große Finale.
Let's go! Hallo Dina.
Hallo Franzi.
Also, geht's dir gut?
Mir geht's gut, aber dir geht's nicht so gut, ne?
Nee, ich bin so ein bisschen krank, deswegen lass mal auf jeden Fall auf Vorgeplänkel scheißen heute.
Franzi, was hast du denn?
Männergrippe. Eigentlich bin ich nur erkältet, aber ich bin so richtig wehleidig.
Das finde ich super. Ich finde, man kann sich da auch mal so vollkommen reinschürzen.
Ja.
Das kann man sich mal gönnen.
Kann man sich mal gönnen. Heute nur Trash-TV.
Franzi, das ist doch das perfekte Kranksein. Im Bett liegen, Trash-TV, beste Leben. Franzi, aber die Folge 13 und 14, dieses große Finale, es hat mich ein bisschen enttäuscht, muss ich dir sagen. Es war kein Highlight, aber ich würde sagen, wir versuchen trotzdem, diese Folge zu einem Highlight zu machen.
Ganz genau so machen wir das.
Und ich glaube, oh Gott, ich will das jetzt nicht vorher sagen, ne? Nachher geht es total schief, aber ich würde prognostizieren, dass es tatsächlich, es war zwar nicht so viel los, aber es gab Anlässe für spannende Theorien und die haben wir mitgebracht.
Ganz genau, denn wir reden heute über dieses Männerrudel.
Allerdings. Und ich würde sagen, wir starten mal direkt in die Folge 13 rein.
Let's go. Folge 13.
Franzi, in der Folge 13, da geht's ja ganz schnell zu diesem Buzzer-Spiel, ne? Und um euch nochmal abzuholen, die letzten paar Leute stehen da zusammen. Ich glaube, die letzten 9, wenn ich mich nicht irre. Die letzten 9 stehen da zusammen. Und da ist einfach nur ein Buzzer in der Mitte. Und dann wird gesagt, okay, das Spiel startet jetzt, aber die kriegen gar keine Anleitung. Die kriegen keine Hintergrunderklärung. Die müssen einfach irgendwas machen. Und da ist natürlich die Frage, was machen wir jetzt? Drücken wir auf den Buzzer oder nicht? Und die Leute überlegen auch ein bisschen. Und dann nach ein paar Sekunden, würde ich sagen, rennt der Serker nach vorne und drückt auf den Buzzer. Und damit ist er safe.
Das fand ich richtig krass, das Spiel. Weil die wussten ja überhaupt nicht, was passiert. Und ich musste so lachen. Und ich habe mich gefragt, warum ist es überhaupt so verlockend, auf den Buzzer zu drücken, Dina? Hast du eine Ahnung?
Nee.
Nee. Ich auch nicht. Und ich habe auch nicht so richtig einen in meiner Recherche gefunden. Aber ich mutmaße einfach mal, dass das so ein gutes Gefühl auslöst und wahrscheinlich eine Dopaminausschüttung im Gehirn, weil das so befriedigend ist, dass man so die Welt so beeinflussen kann. Weil, weißt du, woran ich gedacht habe? Es gibt ja auch so ganz viele Studien zu Kindern und ihrer Impulskontrolle und da gucken die auch mit den Buzzern. Drücken die Kinder die Buzzer, wenn man denen sagt, die dürfen das nicht machen oder nicht? So ein bisschen wie der Marshmallow-Test. Kennst du den noch?
Den kenne ich noch. Kannst du den nochmal eben für alle erklären?
Ja, also es ist so, dass bei diesem Marshmallow-Test, das ist eine ganz große Reihe an psychologischen Studien gewesen, die, nee, eigentlich nicht gewesen. Es findet immer noch statt. Es findet immer noch Marshmallow-Forschung statt. Wo man, also basically gibt man Kindern Marshmallows in verschiedenen Altersstufen und guckt dann, sind die in der Lage, diese Marshmallows nicht zu essen, wenn man denen sagt, die sollen warten, bis man wieder in den Raum kommt, um die zu essen. Und dann schaut man, beobachtet man eben, schaffen die das oder nicht. Man findet, dass Kinder, die diese Marshmallows nicht essen, also die den Impuls unterdrücken können, später bessere Schulleistungen erzeugen oder sowas, ne?
Und?
Ja, das ist so. Und da habe ich gedacht, wow, also ich als Kind, ne? Ich hätte es ja nicht geschafft. Ich hätte es safe gegessen.
Aber ist das nicht auch so, dass man sagt, es gibt so ein bestimmtes Alter und davor hat man gar keine Impulskontrolle?
Ja, ganz genau. Deswegen gibt man das Kindern in verschiedenen Altersstufen oder hat man gegeben und schaut dann, ab wann können die das? Ich weiß aber nicht mehr das genaue Alter. Das recherchieren wir nochmal.
Das machen wir. Also wenn ihr Kinder habt und die haben noch keine Selbstkontrolle, ist es kein Zeichen dafür, dass die später schlechtere Schulleistungen haben. Es kann auch sein, dass die einfach noch nicht das richtige Alter erreicht haben.
Aber jetzt mal Buzzers, Marshmallows, Impulskontrolle, alles dasselbe. Was ist mit dem Serkan? Was sagt das jetzt über den aus, dass der vielleicht den Marshmallow-Test als Kind nicht bestanden hätte und jetzt hier den Buzzer drückt?
Franzi, mir ist da direkt eine Theorie eingefallen, die erklären kann, warum der Serkan den Buzzer drückt, ne? Weil der geht ja als allererster nach vorne und der drückt einfach auf den Buzzer, der weiß nicht, was abgeht, aber er drückt trotzdem. Und die Theorie, die mir da eingefallen ist, warum er das vielleicht macht, ist nämlich die Regulatory Focus Theory, heißt die. Und ich habe geschaut, was die deutsche Übersetzung ist. Und zwar ist die deutsche Übersetzung die Theorie des regulatorischen Fokus. Und das macht es jetzt wahrscheinlich nicht wirklich einfacher. Und der Typ, der sich die ganze Theorie ausgedacht hat, der hat auch ein 800-seitiges Buch dazu geschrieben. Und auf jeder Seite ist einfach seine Liebe dazu, Dinge sehr kompliziert zu beschreiben, klar veranschaulicht. Aber ich habe viele Teile, nicht ganz, aber ich habe viele Teile dieses 18-seitigen Buches tatsächlich gelesen. Und Franzi, es waren keine schönen Stunden, sich da durchzukämpfen. Aber ich bin ganz froh, dass sich das jetzt im Nachhinein alles auszahlt. Denn es kommt jetzt ja alles in diesem Moment zusammen. Und dieser ganze Schweiß hat sich jetzt ausgezahlt, weil ich jetzt hier in dem Podcast euch diese ganz komplizierte Theorie ganz einfach beschreiben kann. Denn eigentlich ist es auch relativ einfach. Im Grunde genommen teilt die Theorie Menschen eigentlich in zwei Gruppen auf. Das lieben wir ja immer, ne? Klare Gruppen, die Welt ganz einfach irgendwie aufteilen. Und um zu klären, zu welcher von diesen zwei Gruppen man gehört, kann man sich folgende Frage fragen. Und Franz, ich frage das jetzt an dich. Und alle Zuhörerinnen können auch mal mitmachen. Stellt euch vor, ihr fahrt auf eine Ampel zu, die ist grün. Und ihr seid aber kurz davor und die switcht auf gelb. Was macht ihr dann? Tretet ihr auf die Bremse oder gebt ihr Gas?
Franzi. Ja, ich fühle mich doch schon wieder ertappt.
Was tust du?
Ich drücke aufs Gas. Scheiße. Aber ich habe Hochachtung vor allen, die auf die Bremse treten. Und ich möchte mehr eine Bremsetreterin sein.
Das wollen wir erstmal mal schauen. Auf jeden Fall, Franzi, wenn du und auch ihr Zuhörenden, wenn ihr aufs Gaspedal tretet, wenn ihr gesagt habt, das ist, was ihr wahrscheinlich eher machen würdet, dann heißt das, dass ihr wahrscheinlich einen Promotion-Fokus habt. Und wir besetzen jetzt mal ganz frei mit einem Fokus auf Wachstum. Das heißt, ihr wollt mehr. Ihr wollt nichts verpassen. Ihr wollt vorankommen, jede Chance ergreifen, die man sieht. Und ihr geht halt auch wahrscheinlich Risiken ein. Und ihr wollt euch halt einfach nichts entgehen lassen. Wenn ihr zu den Leuten gehört, die auf die Bremse treten, dann bedeutet das, dass ihr wahrscheinlich einen Prevention-Fokus habt. Das übersetzen wir jetzt mal so ganz frei mit einem Fokus auf Sicherheit. Und generell würde man in der Theorie halt sagen, dass das bedeutet, dass euer Ziel ja Sicherheit ist und dass ihr dieses Ziel versucht zu erreichen, indem ihr halt keine Risiken eingeht, Sachen lieber nochmal dreimal checkt und halt auch einfach vorsichtig seid. Und Franzi, für dich und für alle Leute, die auch Promotion-Fokus sind, ist wahrscheinlich das Allerschlimmste, eine Chance zu verpassen. Und für die Leute, die Prevention-Fokus sind, ist das Schlimmste, etwas zu verlieren. Und die Theorie, die ist richtig bekannt in der Sozialpsychologie und die wird benutzt, um einfach alles zu erklären, ne? Und das ist ja auch echt eine elegante Theorie und man kann mit der tatsächlich echt viel menschliches Verhalten erklären. Und es gibt echt sehr viel spannende Forschung dazu, zum Beispiel auch, dass ein Promotion-Fokus vor allem in der Arbeitswelt total gewertschätzt wird. Und Chefin und Vorgesetzte, die lieben halt solche Menschen. Und es macht ja auch eigentlich intuitiv Sinn, ne? Aber andererseits, finde ich, muss man sich halt immer fragen, ob man in einem Unternehmen, in dem immer alle nur so auf Gains aus sind und niemand die Rolle von der Person übernimmt, die halt vielleicht mal vorsichtig ein paar Sachen mal überprüft, vielleicht die Zahlen nochmal durchgeht, wirklich guckt, wird alles gut übernommen. Ich weiß nicht, ob ich in so einer Organisation, in so einem Unternehmen arbeiten wollen würde. Das klingt für mich eher wie so ein crazy Startup, was nach einem Jahr untergeht.
Ja, voll. Ich bin auch immer den Menschen in meinem Leben so dankbar, die Prevention Focus sind, weil ich immer keinen Bock habe, diese Arbeit zu übernehmen. Und dann machen die das und ich denke so, wow, wie könnt ihr das schaffen, die so, also so wirklich so auf Sicherheit bedacht, ordentlich, detailgetreu die Sachen am Ende nochmal zu kontrollieren, wenn ich im Kopf schon wieder bei dem nächsten Gain bin, so, ne?
Deswegen. Franzi, und ich glaube, ja. So eine Person, die bräuchten wir auch beim Team, denn ich würde auch sagen, dass ich eher Promotion-Fokus bin. Das spiegelt sich tatsächlich auch in unseren Instagram-Posts manchmal wieder. Das ist euch vielleicht auch schon mal aufgefallen, weil ich mir dann immer denke, so geil, Post fertig, raus damit, jetzt machen wir noch den nächsten. Und dann passiert es halt manchmal, dass ich vom Excel die Zahlen nicht ganz akkurat übertrage oder dass wir dann halt so eine Vorlage hatten und da habe ich dann halt noch eine alte Zahl drin, aber weil ich es nicht nochmal am Ende nochmal überprüfe, weil mir das irgendwie dann zu langweilig ist, schleichen sich da manchmal so kleine Fehler ein. Also ja, vielleicht sollten wir auf jeden Fall wenn wir dann irgendwann ein Riesen-Podcast sind, wo 50 Menschen mitarbeiten, darauf achten, dass wir Leute einstellen, die die Prevention-Focused sind.
Boah, lass mal einen Test machen. Und ich dachte gerade, als du 50 gesagt hast, dass du 50.000 sagen willst. Und dann dachte ich, okay, was sagt das wieder über meinen Fokus aus?
Aber Franzi, ich habe auch tatsächlich Forschung zu mit dieser Theorie gemacht, weswegen ich auch diese 800 Seiten mir gegeben habe. Nicht die ganzen, aber leider zu große Teile davon. Und was ich tatsächlich finde, ist, dass Männer, die sind eher Promotion-focused und Frauen, die sind eher Prevention-focused. Und das macht ja auch Sinn, denn wenn wir uns die Sozialisation ansehen von Männern und Frauen, von Mädchen und Jungs, dann findet man halt in jeder Altersklasse, dass einfach für Jungs so ein Fokus auf Aktion und Chancen ergreifen ist und für Mädchen halt so ein Fokus auf Sicherheit und vorsichtig sein. Und das fängt ja schon bei Babys an, ne? Es gibt ja Studien dazu, dass bei kleinen Kindern, Babys, die männlich sind, dass da die Eltern deren Laufverhalten total überschätzen und die dann halt immer anfeuern, noch mehr zu geben. Und dass die von kleinen Mädchen oder Babymädchen das Laufverhalten oder die Lauffähigkeit unterschätzen und die eher dazu anfeuern, die ganze Zeit vorsichtig zu sein und sagen, oh, nicht so schnell und jetzt guck mal und nicht klettern.
Das ist ja krass, das wusste ich gar nicht.
Ja, und auch in Kinderbüchern und Filmen, da sehen wir immer so vorsichtige, wartende Frauen und Mädchen und so aktive Jungs, die Chancen ergreifen. Musst dir nur mal die ganzen Prinzen und Prinzessinnen angucken, ne? Die Prinzen reiten irgendwie immer auf Pferden irgendwo, um irgendwelche Frauen in irgendwelchen Schlössern zu küssen oder zu finden, die sie gar nicht kennen. Und die Mädchen liegen irgendwo rum.
Und warten. Wir sind dann vorsichtig. Wir sind gar nicht repräsentiert in dem Märchen, ne?
Überhaupt nicht. Und es gibt davon so viele Beispiele, ne? Aber wenn ich dir jetzt die alle erzählen würde, das würde jetzt hier echt ein bisschen zu weit führen. Denn meine Schlussfolgerung, die ist eigentlich relativ klar und kurz. Denn ich denke, dass der Serkan einfach promotion-focused ist. Der will die Gains, der will nach vorne, der möchte sich keine Chance entgehen lassen. Und ich finde, wenn man sich ansieht, wie der sich in dieser Show verhält, aber auch in allen davor, dann schreit an dem, finde ich, einfach alles promotion-focused. Und natürlich haut der dann auch einfach als erstes auf den Buzzer. Macht eigentlich völlig Sinn.
Finde ich auch total, weil es hätte ja auch einfach alles ganz anders ausgehen können, ne? Es hätte ja auch sein können, dass wer den Buzzer drückt, dass die Person einfach dumm ist. Weil es hätte ja auch zu einem Negativ-Outcome kommen können für die Person, die alleine vorprescht und das macht. Und das bedeutet, dass die Person raus ist oder so, weiß der ja nicht.
Total, aber für nach dieser Theorie zumindest, für den Serkan wäre das halt schlimmer gewesen, wenn er nicht auf den Buzzer gedrückt hätte und sich dann herausgestellt hätte, dass es eine Chance gewesen wäre, also dass man dadurch gesaved wird. Also wenn er die Chance verpasst hätte, als wenn der auf den Buzzer gedrückt hätte und dann wäre man damit rausgeflogen. Also wenn er etwas verloren hätte.
Dina, ich bin wieder Serkan. Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich das nochmal sage.
Das hätten wahrscheinlich viele nicht gedacht, dass sie das nochmal sagen, ne? Aber ich fand das Spiel, also jetzt mal abgesehen vom Serkan, ich fand es total spannend. Denn erstmal fand ich es total spannend zu sehen, wer drückt und wer drückt nicht. Weil natürlich auch in meinem Kopf direkt diese Theorie aufgeploppt ist und ich mir dachte so, okay, das ist der ultimative Test einfach. Und ich hatte auch das Gefühl, dass es tatsächlich so in line mit meiner Forschung hatte ich, oder vielleicht wollte ich das auch nur so sehen, aber ich hatte das Gefühl, dass tatsächlich die Frauen da auch viel zurückhaltender waren, ne? Das waren jetzt ja auch nur noch 3. Aber man hatte nicht das Gefühl, dass eine von denen ernsthaft drüber nachgedacht hat, wirklich auf diesen Buzzer zu drücken. Was ja schon wieder so war, okay, ich glaube tatsächlich, dass wir Frauen dazu erziehen, Prevention-focused zu sein und Männer dazu Promotion-focused zu sein. Aber das war ja nicht nur das einzige Spannende an diesem Spiel, ne? Denn dann, als die alle auf diesen, ihre Hände auf diesen Buzzer hatten, dann kommt ja der zweite Part des Spiels, wo die nämlich gesagt haben, okay, eine Person muss sich opfern und bis ihr euch alle kollektiv entschieden habt, geht diese Gewinnsumme runter. Und das fand ich schon wow.
Boah, das war richtig krass, ne? Da opfert sich ja die Rafa, ne?
Ja, aber bevor sich jemand opfert, habe ich mich erstmal gefragt, was ist da denn eigentlich die schlauste Taktik?
Das habe ich mich auch gefragt. Was war deine Antwort?
Die beste Taktik, vielleicht sage ich jetzt auch nur, weil ich auch Promotion-Fuchs bin, aber ich würde denken, die beste Taktik ist Angriff. Die beste Taktik, würde ich denken, ist aggressiv zu sein und jemanden vorzuschlagen, direkt nach vorne zu gehen und nicht abzuwarten.
Ja.
Denn sobald man jemanden vorschlägt, glaube ich, dass das tatsächlich die beste Taktik ist, weil dann ist das in allen Köpfen von den Leuten. außer der Person, die man vorschlägt, werden alle Leute sich denken, so, okay, lass einfach zustimmen. Hauptsache, ich bin's nicht. Die werden froh sein, dass sie nicht genannt werden. Und als Person, die nicht genannt wird, wäre es dann natürlich ein Risiko, dann nochmal jemand Neues zu nominieren. Deswegen wäre dann, wenn man, würde ich denken, die schlauste Taktik ist, nach vorne zu gehen, jemanden zu benennen, weil dann die Chance, glaube ich, groß ist, dass alle anderen einfach zustimmen, weil die einfach froh sind, dass sie nicht die Person sind. Und genau das macht der Paco ja auch, ne? Und das fand ich schon ziemlich schlau.
Ja gut, aber es funktioniert ja nicht, ne? Die Paulina sagt ja, sie geht nicht raus. Deswegen habe ich mir überlegt, wie wäre es, wenn die alle gleichzeitig einen Namen sagen. Also wenn die sagen, 1, 2, 3, jeder sagt, wer raus soll. Und dann der Name, der am häufigsten genannt wird, ist einfach raus. Also eigentlich nochmal so ein Rauswählspiel, habe ich mir überlegt, aber auf Zeit und schnell. Aber ja, das machen die nicht.
Oh. Okay, da würde ich sagen, das ist natürlich die fairste Taktik.
Habe ich mir auch gedacht.
Aber ob es jetzt für das Individuum oder für die individuelle Person die schlauste Taktik ist, weiß ich nicht. Weil da hast du ja, dann, wenn du das vorschlägst, gibt es natürlich schon eine höhere Chance, dass die Leute dann auch dich wählen. Anstatt wenn du einfach aggressiv nach vorne gehst und sagst, wir nehmen jetzt alle die Person.
Da hast du recht. Und wenn jetzt halt die Rafa nicht gekommen wäre, hätte es schon sein können, wiederum, dass dann alle sagen, ja, okay, wir nehmen jetzt Paulina. Ne?
Ja. Ja. Und ich verstehe aber auch, dass die Paulina, dass sie sagt, die lässt sich nicht unter Druck setzen. Und ich finde das ziemlich stark, dass in dieser Stresssituation die sagt, nee, sehe ich jetzt gar nicht ein.
Ja, voll. Ich wollte dich das nämlich auch fragen, ob du das auch so siehst wie ich. Weil ich finde auch, die muss das nicht, nur weil sie die letzte Person war, das ist ja die Argumentation von Pacuna, die letzte Person, die zurückgeholt wurde, heißt auch nicht, dass die jetzt weniger Recht hat, da zu sein als die anderen.
Nee, und die anderen beiden wurden ja auch zurückgeholt.
Ja.
Die waren ja auch alle auf der Nominierungsliste. Also, ja.
Von vielen wurden immer mal zurückgeholt. Was soll das?
Total. Ich fand es gut, dass die Paulina sich nicht unter Druck setzen lässt. Ich fand es schade, dass die Rafa sich geopfert hat.
Das fand ich auch richtig schade. Und irgendwie, das spricht ja auch total für die. Und sie hat ja dann auch ganz viel geweint. Und dieser selbstlose Akt war schon irgendwie krass. Und sie sagt dann ja auch so, ich mache das für die Menschen, die keine Stimme haben und die abgestoßen werden und alles. Und ich muss sagen, das hat mich schon so ein bisschen berührt und emotional gemacht. Aber ja, ich fand es einfach auch ein bisschen schade.
Aber immer sind es irgendwelche Frauen, die sich fürs Kollektiv opfern, ne?
Ja, klar.
Das hat mir nicht gefallen.
Nee, aber das liegt natürlich auch wieder daran, dass wir dazu sozialisiert werden, auf andere zu achten.
Mhm.
Und sonst ja auch abgewertet werden, wenn wir es nicht so tun. Also eine Frau, die nur die Promotion-Fokus-Strategie fährt und das Kollektiv überhaupt nicht mehr im Blick hat, die hat jetzt auch nicht so viele Chancen in der Welt, einfach weil dadurch, dass andere sie als weiblich sehen, das halt sich nicht, das ist nicht schicklich, Dina, das ist nicht schicklich.
Es ist nicht schicklich. Tatsächlich nicht. Kann ich noch mal eine andere spannende Sache zu sagen? Es wird ja tatsächlich ja gefunden, dass Promotion Focus zu sein in der Arbeitswelt total auf so einen Thron gehoben wird. Alle Firmen sagen, wir wollen die Promotion Focus Leuten und die werden besser bewertet und so weiter und so fort. Gibt auch eine spannende Meta-Analyse zu. Haben wir ja neulich schon gelernt, was eine Meta-Analyse ist. Tatsächlich aber finden da wieder andere Paper, dass das nicht gleich gilt für Männer und Frauen. Also für Frauen zahlt sich das überhaupt nicht so aus, so Promotion-Focused zu sein, wie für Männer.
Ja, passt halt nicht zur Geschlechterrolle, ne?
Überhaupt nicht.
So, Dina, was passiert noch so? Also, ich fasse mal zusammen. Paulina und Tommy haben Sex. Cosimo ist schon wieder nackt. Und dann gibt es noch ein wildes Seilspiel, in dem Carina, Paulina, Serkan und Cosimo rausfliegen. Und Paco gewinnt, obwohl er den Arm gebrochen hat. Das finde ich schon krass.
Franzi, was für eine wundervolle Zusammenfassung. Ich habe eine kurze Frage an dich zum ersten Punkt. Und zwar, weißt du, ob Tommy und Paulina, was aus denen geworden ist?
Nee, keine Ahnung.
Perfekt, dann gib doch mal einen Tipp ab.
Ich glaube gar nichts. Oder sind die ein Paar?
Die sind tatsächlich ein Paar geworden.
Oh mein Gott, ist das aufregend.
Tatsächlich, ne? Die Paulina ist, glaube ich, auch relativ zügig nach dieser Showteilnahme. Oder ich weiß ja auch nicht genau, wann es gedreht wurde, aber ich glaube, relativ zügig ist sie direkt zudem nach Frankreich gezogen.
Nee.
Also vielleicht ist sie doch ein bisschen mehr Promotion-Focus als die Durchschnittsfrau.
Also das würde ich auf jeden Fall sagen.
Tatsächlich, ne?
Ja, die war schon all in und so. Hä, aber wie schön. Wie schön.
Ihr müsst uns mal sagen, wie ihr seid. Wir machen mal so einen kleinen Fragesticker. Sagt uns doch mal, zumindest bei diesem Ampeltest, der ist jetzt natürlich nicht so akkurat, ne? Also es gibt wie bei allem in der Psychologie, so eine wundervolle Testbatterie mit 183 Fragen, wie man testen, das ist ein bisschen übertrieben, aber so auf jeden Fall mit mehreren Fragen, wie man testen kann, ob man Promotion oder Prevention focused ist. Aber so alleine an diesem, anhand von diesem Ampeltest beantwortet uns doch mal die Frage unter der Folge, ob ihr eher Promotion oder Prevention focused seid.
Geil. Ich will das wissen. Wer hört uns zu? Ich will eh ganz viele Statistiken über unsere ZuhörerInnen haben. Und Spotify versorgt mich nicht ordentlich genug.
Die sagen auf jeden Fall, dass es vor allem Frauen sind. Ich habe manchmal ein bisschen Angst, dass wir die Männer verlieren, weil wir so radikal sind. Aber neulich hat uns ein ganz netter Mann geschrieben, ein ganz toller Mann. Und der mochte den Podcast auch und da habe ich mich sehr gefreut.
Ja, das ist nicht, aber schön.
Dass wir nicht alle Männer verschrecken zumindest.
Liebe zuhörende Männer, schenkt uns ein bisschen Liebe. Schreibt uns und empfehlt euch bitte euren Freunden.
Franzi, aber jetzt zurück zu The 50. Und zwar das Seilspiel.
Ja.
Nach diesem Seilspiel, wenn ich jetzt richtig Erinnerung habe, haben wir ja diese vier Männer dann, ne?
Ganz genau.
Die Finalisten sind. Und dann kommt irgendwie so eine Sail-Bro-Nummer und ich muss dir sagen, die hätte ich jetzt nicht gebraucht, wie die zusammen da irgendwie picknicken und wie die zusammen da irgendwie ihre Bro-Schiene fahren. Wow. Okay, das hier sind jetzt wahrscheinlich gerade die Momente, wo wir die Männer verlieren. Vielleicht darf ich mich auch nicht wundern, aber das hat mir echt nichts gegeben.
Und ich glaube auch, als du über die Träume der Fußballjungs hergezogen bist, das war noch so ein Moment, Dina.
Das war auch so ein Moment.
Können wir uns entschuldigen? Wir entschuldigen uns offiziell dafür.
Nee, ich entschuldige mich da überhaupt nicht für. Das ist nämlich genauso gemeint. Ich habe jedes Wort davon so gemeint. Aber Franzi, wo wir jetzt schon mal beim Sport sind, was ich mir da auch gedacht habe, wir haben ja schon öfter darüber gesprochen, dass es eigentlich tatsächlich gar nicht so viele Geschlechterunterschiede gibt, wie man denken würde, zwischen Männern und Frauen. Aber es gibt einen klaren, nämlich die Kraft im Oberkörper, also Arme und Brustmuskeln. Das findet man sehr konsistent, wo man dann auch immer sagt, dieser Unterschied in Arm- und Brustmuskeln, der erklärt jetzt nicht, warum Männer und Frauen so ungleich in der Gesellschaft behandelt werden und warum die so ungleiche Outcomes haben. Aber auf jeden Fall, diesen Unterschied gibt es ja schon, ne? Und da habe ich mir nochmal gedacht, wenn man sich die Spiele anguckt, und ich habe die jetzt nicht wirklich analysiert, es ist jetzt nur ein Empfinden, ich habe dafür keine Daten, aber nach meiner subjektiven Erinnerung war das doch schon so in dieser ganzen Show, dass sehr viele Spiele so darauf ausgelegt waren, dass man die eher gewinnen konnte, wenn man starken Oberkörper hatte. Oder? Und starke Arme.
Ja, ganz genau. Und wir haben ja letzte Folge auch schon drüber gesprochen, dass wir immer überlegen, was misst das? Und das war auch ein Gedanke, den ich vor allen Dingen jetzt nochmal beim Finale hatte. Die Spiele bevorzugen Männer. Und ich weiß nicht, ob das die echte Welt repräsentiert.
Die Spiele bevorzugen auf jeden Fall Männer. Und deswegen wundert es mich auch nicht, dass halt im Finale jetzt vier Männer stehen. Und ich finde diesen Gedanken, den du immer hast, was misst dieses Spiel? Das sollten die Leute, die diese Spiele sich ausdenken, sollten sich das nochmal ein bisschen mehr überlegen. Und ich würde vorschlagen, dass sie für die nächste Staffel uns dazuziehen und wir uns dann zusammen überlegen, was sind die verschiedenen Skills, die man messen könnte und wie können wir das ein bisschen diverser gestalten, sodass in den Spielen verschiedene Sachen gemessen werden und nicht immer nur Oberkörperstärke.
Ganz genau. Weil was brauchen wir denn in dieser Welt? Ist es primär die Oberkörperstärke oder brauchen wir Flexibilität im Gehirn? Brauchen wir Geschicklichkeit? Brauchen wir einfach auch mal ein bisschen Empathie? Eventuell ist dann das die Welt auch mal ganz anders zu denken.
Vielleicht auch ein bisschen Taktik.
Strategie.
Vielleicht auch mal ein bisschen Prevention Focus.
Dann sind wir raus.
Ja, dann sind wir tatsächlich raus. Aber bei Squid Game fand ich, da war das cleverer gelöst. Da haben die verschiedenen Spiele verschiedene Sachen gemessen und es war nicht so, okay, wenn du einen starken Oberkörper hast, dann gewinnst du auch. Und wenn du dir die Bros nochmal anguckst, die gewinnen, die haben alle einen starken Oberkörper.
Die haben einen sehr starken Oberkörper, ja.
Ausnahmslos alle davon.
Ja, und ich glaube, da sind die auch sehr stolz drauf.
Da sind die sehr stolz drauf?
Weißt du, wie ich die eigentlich sehe? Ich sehe die sich so auch so auf die Brust klopfend.
Franz, ich weiß nicht, ob ich mich da jetzt falsch erinnere, aber hat jetzt der Yassin nicht irgendwann auch sein T-Shirt abgerissen und hat sich tatsächlich auf die Brust geklopft?
Ja, das macht er tatsächlich bei diesem Münzenstapelspiel in der nächsten Folge.
Mhm.
Richtig krass. Auch was eine Frau halt nicht machen dürfte, ne? So im TV einfach mal oben ohne, kurz weil sie was gewonnen hat, würde auf jeden Fall sozial geächtet werden.
Und zensiert. Aber, Franz.
Stimmt, auch zensiert.
Im Finale stehen also vier Männer mit einem starken Oberkörper. Paco, Diogo, Yassin und Tommy.
Ganz genau. Dina, Gehen wir zur nächsten Folge über?
Ich würde sagen, ja.
Okay. Folge 14.
Das große Finale.
Was passiert? Also, Yasin gewinnt erstmal mehr Geld mit diesem Geldstapelspiel.
Reißt sich das Shirt vom Leib.
Und dann gibt's noch ein Puzzlespiel, in dem Tommy rausfliegt.
Das ist jetzt natürlich blöd, dass das jetzt als nächstes kommt, weil das passt in unsere Theorie vom starken Oberkörper natürlich gar nicht rein, ne?
Mhm.
Ja, blöd gelaufen.
Ja, aber es geht ja auch nur darum, dass die meisten Spiele im Schnitt den Oberkörper, den starken Oberkörper bevorzugen. Also ich finde, immer mal wieder gab es schon auch andere Spiele, definitiv.
Das stimmt.
Ja, und ich finde es schon auch krass, wie die da reden. Sowas wie, wir sind die letzten drei Krieger im Finale dann. Oder dass ich mit so stabilen Typen im Finale stehe. Dina, wow, wow, wow. Also nett gesagt, wertschätzen die sehr stark sehr stereotyp männliche Attribute, oder?
Absolut.
Ja, und dann gibt's noch dieses Spiel, wo der Diogo Fingerspitzenfeingefühl beweisen muss, weißt du, indem der diese Coins so flippt.
Mhm.
Und er sagt, was ich jetzt dafür brauche, ist die perfekte Kraft. Und was ich da gedacht habe, ist, every lesbian in the world hätte dieses Spiel gewonnen. Aber der Diogo verliert leider, was ich schade finde und wo ich mir denke, vielleicht sollte er ein bisschen von The Lesbians lernen.
Das hat mich tatsächlich gewundert, denn der hatte sehr viele Frauen. Ich hoffe nicht, dass das jetzt das aussagt, was du implizierst.
Ich hoffe auch nicht und ich möchte dem Diogo auch überhaupt nichts hier unterstellen. Aber ich möchte kurz an der Stelle nochmal darauf hinweisen, dass Penetration nicht die einzige Art ist, Sex zu haben und dass auch alleine durch vaginale Stimulation ganz viele Frauen nicht kommen können.
Ich glaube, wir können das mal so zusammenfassen, dass es dem Rose im Zweifelsfall vielleicht ganz gut tun würde, einen Workshop bei ein paar lesbischen Frauen zu buchen. Franzi, hast du da was im Angebot?
Gerade noch nicht, aber ich werde auf jeden Fall mich mal informieren und das dann mal so rumschicken. Oder vielleicht können wir das dann teilen.
Hervorragend.
So, was noch passiert? Es gibt ein Basketball-Finale-Spiel mit Tennisspielen und der Paco gewinnt und bekommt ein Glasding, schreit und provoziert am Ende noch ein bisschen die Löwen und The 50 ist zu Ende.
Und das ist doch dann der perfekte Abschluss dieses Wer hat den stärksten Oberkörper-Contests?
Boah, absolut. Das ist halt wirklich so, wie der am Ende noch den Löwen provoziert und allem. Und ich meine, wir haben ja auch schon letzte Folge darüber geredet, dass irgendwie The 50 ja so ein bisschen Mikrokosmos ist, darüber, wie es in unserer Welt steht. Da musste ich da wirklich nochmal ganz stark drüber nachdenken, jetzt auch bei den Folgen. Also sowohl bei diesem Knopfdrückspiel, als auch eben bei diesen ganzen Verhaltensweisen, die eben dieses Männerrudel dann so zeigt. Und ich meine, wir haben ja gerade auch schon mal drüber geredet, dass die Qualitäten, die in den meisten dieser Spiele ja belohnt wurden, sehr so auf einen Promotion-Fokus, auf ein ich stelle mich in den Vordergrund und bin stark und hart ausgelegt waren, anstelle auf andere Attribute wie sowas wie empathisch sein oder Verhalten eher vorausschauen, planen, vorsichtig sein und so Zeug, ne? Und deshalb, Dina, möchte ich heute mit dir über etwas sprechen, was ich in meiner Buchrecherche gefunden habe. Und deshalb zunächst nochmal über die dunkle Triade der Persönlichkeit sprechen. Ich glaube, wir haben das schon mal kurz angerissen, ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Also nochmal zusammengefasst. Die dunkle Triade der Persönlichkeit umfasst drei Persönlichkeitsmerkmale, nämlich den Narzissmus, Machiavellism, was ich niemals auf Deutsch aussprechen werden kann.
Darf ich mal versuchen?
Ja.
Machiavellianismus.
Wunderschön.
Ich weiß nicht, ob das stimmt.
Doch, ich glaube schon.
Ja?
Können wir deins reinschneiden?
Machiavellianismus. Machiavellianismus. Wir schneiden alles rein und dann hoffen wir einfach, dass eins davon stimmt.
Genauso machen wir das.
Franzi, ich habe dich jetzt so unterbrochen. Zurück zu dir. Also, die dunkle Triade.
Die dunkle Triade, was ist das? Es sind drei Persönlichkeitsmerkmale, die deshalb als dunkel bezeichnet werden, weil die von anderen als unangenehm wahrgenommen werden und zu zwischenmenschlichen Problemen führen. Also erstmal der Narzissmus. Wir haben ja schon drüber gesprochen, Narzissmus, narzisstische Persönlichkeitsmerkmale sollen nicht verwechselt werden mit einer klinischen Diagnose der narzisstischen Persönlichkeitsstörung. Aber wenn es um das Persönlichkeitsmerkmal geht, was Narzissmus ausmacht, ist, dass Menschen mit narzisstischen Persönlichkeitsmerkmalen ein übermäßiges Interesse an sich selbst und ihrem eigenen Erfolg haben. Sie neigen dazu, sich als überlegen zu betrachten und haben eher wenig Empathie mit anderen. Dann
Machiavellianismus.
Ganz genau. Diese Personen sind manipulativ und opportunistisch. Sie sind bereit, andere zu täuschen und auszunutzen, um ihre eigenen Ziele zu erreichen und haben auch, genauso wie NarzisstInnen, in der Regel nicht so viel Mitgefühl für andere. Jetzt gibt's dann noch die Psychopathie. Psychopathische Personen zeigen auch ein mangelndes Interesse an anderen Menschen. Sie werden oft als kaltherzig und rücksichtslos beschrieben und neigen zu impulsivem Verhalten. Außerdem haben sie ein mangelndes Empfinden für die Rechte anderer.
Werbung für Sachen, an denen wir alles lieben.
Unser toller Partner diese Woche ist wieder Koro.
Koro ist der perfekte Online-Shop für alle, die gutes Essen und gute Snacks lieben. Weil bei Koro gibt es nicht nur gesunde Lebensmittel in Großpackungen, so wie Nüsse, Trockenfrüchte, Nussmus, Koch- und Backzutaten, sondern auch Non-Food-Artikel.
Und man könnte fast denken, dass wir euch in den letzten Wochen schon die ganzen Highlights von Koro erzählt haben. Das ist aber nicht so. Wir haben noch viel mehr im Programm. Und anlässlich der Adventszeit hat Koro einen absoluten Kracher. Und zwar den Adventkalender. Franzi hat mir den bestellt, der ist schon angekommen. Der steht schon hier auf meinem Schrank. Ich bin richtig euphorisch, denn darin gibt es 24 so kleine Probierpackungen, wo man sich das ganze Sortiment nochmal so durchprobieren kann und da auch voll viele neue Sachen entdecken kann. Ich sag euch mal, was da drauf steht. Kurzer Spoiler-Alert. Wenn ihr es nicht wissen wollt, dann skippt ein kleines bisschen vor. Da sind so deren verschiedenen Riegel drin, dass man sich da mal durchprobieren kann. Deren Bio-Pistazienschnitte, Energy Balls, oh mein Gott, fand sie auch das Pistazienmus. Mega krass, damit kann man zum Beispiel selber ein bisschen Dubai-Schokolade zu Hause machen. Nüsse und auch gefriergetrocknete Erdbeeren. Man kann sich mega geil durch diese ganzen Koro-Produkte einmal durchprobieren. Und Koro hat halt auch mega schnellen Versand. Ich glaube, das dauert so zwischen 1 bis 3 Werktage mit DHL. Das heißt, wenn ihr heute bestellt, dann kommt ihr auf jeden Fall noch vor Dezemberanfang an.
Ich finde vor allen Dingen diesen Adventskalender wirklich ein Highlight. Eine Freundin von mir hat mir den mal zum Geburtstag geschenkt. Und es war das perfekte Geburtstagsgeschenk, weil ich ja einfach im Dezember 24 Tage was davon hatte. Und das kann ich super empfehlen. Falls irgendwer Geburtstag hat und ihr noch nicht wisst, was ihr der Person schenken könnt, ist das eine klare Empfehlung. Ich habe mich riesig gefreut.
Und den Koro-Adventskalender gibt es in 2 Varianten. Einmal die normale Variante und einmal die vegane Variante. Also da ist echt für jeden was dabei.
Du hast die normale Variante und ich die vegane, ne?
Also ihr wisst ja, wir lieben alles an Koro. Die Qualität, die Nachhaltigkeit und die Transparenz. Und wenn ihr Koro oder den Adventkalender auch ausprobieren wollt, dann haben wir einen Code für euch, mit dem ihr 5% Rabatt bekommt. Und zwar der Code TRASH. T-R-A-S-H. Alles groß geschrieben.
Damit geht's zurück zur Folge. Und jetzt kommt das Krasse, Dina. Nämlich Menschen, die hoch auf der dunklen Triade scoren, also die eher stark ausgeprägt sind in Bezug auf Narzissmus, Psychopathie und
Machiavellianismus,
die haben eine höhere Chance, in dieser Welt erfolgreich zu werden. Denn, wenn man das mal zusammenfasst, zeichnet die 3 Persönlichkeitsmerkmale ja vor allen Dingen eins aus. Eine mangelnde Empathie anderen gegenüber und ein starker Bezug auf sich selbst. Also eine Ich-Zentriertheit eigentlich, ne? Und genau das wird in dieser Welt eben mit Erfolg und Macht und hohem Status auch am Ende belohnt. Also dieses Märchen, dass es einzig und alleine auf unsere Leistungen und unsere Arbeit ankommt, das ist halt einfach nicht wahr. So dieses, du kannst alles schaffen, du kannst in dieser Welt erfolgreich sein, wenn du einfach nur fleißig bist und, weiß ich nicht, rücksichtsvoll arbeitest, das ist halt Bullshit, sondern die Forschung findet, dass es eigentlich auf ganz andere Sachen ankommt. Und ich habe mir gedacht, das ist ja eigentlich auch logisch, weil sonst würden ja Frauen nicht im Schnitt 8 Stunden pro Woche mehr arbeiten als Männer, wenn man jetzt unbezahlte und bezahlte Arbeit zusammenrechnet und trotzdem weniger verdienen und unter Altersarmut leiden und sowas, ne?
Franzi, weißt du, was ich mich da aber immer frage? Also ja, die Forschung findet, dass Leute, die auf der dunklen Triade hochscoren, dass die eine große Chance haben, auch erfolgreich zu werden. Da muss man sich, finde ich, aber immer noch mal fragen, Menschen oder Männer? Denn diese Eigenschaften, bin ich mir ziemlich sicher, diese dunkle Triaden-Eigenschaften, die werden wir vielleicht als Männer, bei Männern, wenn Männer die zeigen, als erfolgreich definieren, aber nicht bei Frauen. Habe ich übrigens auch mal ein Forschungsprojekt zu machen. Ich habe schon mal alles schon mal angeforscht, aber ich habe das noch nicht aufgeschrieben. Aber in meiner Schublade liegen noch so viele Datensets. Ich glaube auch tatsächlich, weil ich Promotion-Focus bin und dauernd mir denke so, okay, hier sind irgendwie, man kann hier irgendwelche Daten sammeln, dann sammle ich wie verrückt und dann analysiere ich die auch so gerne. Aber dann dieser Step, sich hinzusetzen und jahrelang irgendein Paper zu formulieren, das macht mir einfach nicht so viel Spaß. Aber ja, bin ich sicher, dass man das unterscheiden muss. Aber Franzi, was ich nochmal kurz dazu sagen will, dass man hier auch wieder gut sehen kann, ne, dass sich so dieses, zum Beispiel bei der Psychopathie, dass die ja hier auch nochmal ganz klar das Abgrenzen von dieser klinischen Psychopathie und die, ich glaube, die nennen das ja immer, die Leute, die sich damit ganz viel beschäftigen, Corporate Psychopathy, also Business-Psychopathie.
Ja.
Business-Psychopathie. Und das wird halt auch nochmal ganz anders gemessen, ne? Also wenn man jetzt sich angucken will, ist jemand ein Psychopath oder eine Psychopathin, hat man dafür einen Fragebogen und Kriterien. Und für die Frage, ist jemand so ein Arbeitspsychopath quasi, gibt es nochmal ganz andere Fragebögen und ganz andere Messinstrumente. Also hier ist auch nochmal ganz wichtig zu sagen, das sind unterschiedliche Sachen. Das eine ist die Persönlichkeitsstörung und das andere ist halt so diese Persönlichkeitseigenschaft, die aber keine klinischen, in Anführungszeichen, krankhaften Züge hat.
Ja, ganz genau.
Aber Franzi, jetzt unterbreche ich dich schon wieder die ganze Zeit. Zurück zu dir.
Zurück zu Professor Peter Belmy, der an der Business School of Virginia Leadership-Seminare macht und ganz viel darüber forscht, was in unserer Welt dazu führt, dass wir in machtvolle Positionen gelangen. Der findet nämlich was ganz Ähnliches wie diese Forschung zur dunklen Triade und hat eigentlich nicht er, sondern sein damaliger Professor Pfeffer, der in Stanford auch Leadership-Seminare gegeben hat, hat folgende Prinzipien aufgestellt, die dazu führen, dass man in dieser Welt, so wie sie jetzt gerade ist, erfolgreich wird. Und man diesmal dann zwar mit zwei N geschrieben, wie Dina schon sagt, weil es eben andere Forschung gibt, die, wie du eben schon gesagt hast, zeigt, dass das nicht gleichermaßen für Frauen gilt. Aber die Prinzipien sind: erstens, andere Menschen als Ressource betrachten, also strategisch sein in den Beziehungen zu anderen und Allianzen mit den Menschen bilden, die erfolgreich sein werden. Zweitens, ganz viel Raum einnehmen, also unbescheiden sein. Drittens, Wut ausdrücken, um Menschen zu manipulieren. Viertens, strategisch sein in den Missrepräsentationen, die man über sich selber schafft, also sich eigentlich selber ein bisschen als besser darstellen, als man eigentlich ist und dabei auch im Zweifel lügen und Eigeninteresse verfolgen.
Fallen mir ganz viele Menschen ein, auf die das zutrifft.
Ganz genau, mir auch. Und ehrlich gesagt sehen wir das auch ein bisschen bei dem Boys Club von The 50. Also die sind strategisch in den Allianzen, die sie bilden, nämlich mit dem Rest des Boys-Rudels, sind auch schlau darin, muss man sagen, dass sie sehen, okay, die werden wahrscheinlich erfolgreich sein, weil ich meine, am Ende sogar so eine Jenny schließt sich denen ja dann an. Die nehmen ganz viel Raum ein, die sind auf jeden Fall unbescheiden und sind, also auch so der Serkan, der sagt ja noch, bevor er rausfliegt, sowas wie, ja, ich bin jetzt im Finale und bla bla bla, schafft er das gar nicht ins Finale, aber er war sich so sicher. Und die drücken auch Wut aus und manipulieren andere Menschen. Und schaffen strategische Missrepräsentationen, also stellen sich auf jeden Fall die ganze Zeit in ein besseres Licht, als sie eigentlich sind. Und am Ende verfolgen sie damit natürlich ein Eigeninteresse. Also die machen das schon ziemlich gut, hier die Boys von The 50.
Und am Ende führt das auch zum Ziel, genau wie im echten Leben.
Und Dina, noch ein kleiner Punkt zu dem, was du eben über Frauen gesagt hast, dass diese Strategie für Frauen nicht funktioniert. Das ist einerseits so und andererseits ist es auch so, dass Menschen, die andere Werte als Ich-Bezogenheit und unempathisches Verhalten eben wertschätzen, auch gar nicht so viel Bock darauf haben. Also das findet Professor Belmy in seiner Forschung, dass zum Beispiel Menschen mit Migrationsgeschichte, die aus Kulturen kommen, in denen die Verbindung zu anderen Menschen viel mehr gewertschätzt wird, als ja zum Beispiel in unserer westlichen Kultur, damit auch ein Problem haben. Die haben einfach nämlich keinen Bock auf dieses Machtspiel, so wie der das nennt, oder auf diese Prinzipien des Machtspiels. Und sind deswegen schon abgeschreckt davon, überhaupt an die Spitze kommen zu wollen. Weil eben den Verbindungen zu anderen kulturell als wichtiger anerzogen wird, als sowas wie Selbstverwirklichung oder so, ne? Und ähnlich ist es ja auch mit den Frauen. So, heißt das jetzt, Dina, dass Männer die geborenen Führungspositionen sind? Frage an dich.
Nein. Im Zweifelsfall immer nein.
Das ist auch mein Fazit. Weil ich würde sagen, es kommt drauf an, wieder, was wir messen und was wir als erstrebenswert in unserer Gesellschaft sehen. Wenn wir einen Führungsstil wollen oder Menschen an der Macht wollen, die sehr laut sind und unempathisch und sich im Zweifel gut durchsetzen können, ich will das gar nicht so abwertend sagen, weil das können ja auch Eigenschaften sein, die zum Erfolg führen, dann ist das natürlich so, dass männlich sozialisierte Menschen dem eher entsprechen und dass sie die geborenen Führungspositionen sind. Wenn wir aber sagen, wir wertschätzen was anderes und einen Führungsstil, der zum Beispiel auf Empathie und Fürsorge von anderen ausgelegt ist, ist erstrebenswert, der im Übrigen, das zeigt die Forschung, genauso effizient ist wie der andere Stil, dann wiederum sind Männer nicht die geborenen Führungspositionen, sondern auch andere Menschen könnten diese Rolle sehr gut erfüllen. Das heißt, The 50 ist, finde ich, definitiv ein kleiner Mikrokosmos, in dem gezeigt wird, dass die Welt, so wie sie jetzt gerade ist, eher eben diese Strategien von diesem Machtspiel, die ich eben genannt habe, belohnt. Aber das heißt nicht, dass das alles so gegeben ist. Und das heißt vor allen Dingen nicht, dass Menschen, die so führen und so in Machtpositionen kommen, dadurch wirklich tatsächlich bessere Arbeit leisten. Weil das zeigt die Forschung ganz klar. Es gibt zum Beispiel so einen Weg, den nennt die Forschung den prosozialen Weg der Führung. Und der ist genauso effizient, wie wenn Menschen nach diesem Machtspiel führen.
Franzi, ich finde das so einen perfekten Abschluss von dieser ganzen Show, dass du uns das noch mitgebracht hast. Denn, wie du schon gesagt hast, das ist ja einfach perfekt, ne? Das zeigt ja wirklich, dass bei The 50 sich echt so ein kleiner Mikrokosmos vom echten Leben entwickelt hat, ne? Und das ist ja eigentlich die perfekte Veranschaulichung von der Forschung, dass nämlich vor allem Männer, die sich dieser dunklen Taktiken bedienen, die du gerade gesagt hast, das heißt ja jetzt nicht zwingend, dass nur wenn man diese Taktiken verwendet, dass man auch irgendwie ein Narzisst oder ein Psychopath oder was auch immer ist, aber die sich auf jeden Fall diesen dunklen Taktiken bedienen, dass die es am Ende schaffen und genauso ist es ja da passiert.
Ja, ganz genau. Und ich finde es auch voll wichtig, was du sagst nochmal. Das heißt nicht, dass die da sich auf den Persönlichkeitsdimensionen befinden, aber die wenden diese Strategien an und vielleicht sind die auch einfach nur schlau. Ich meine, die haben ja in der Welt auch gelernt, dass das belohnt wird.
Mhm. Und Franzi, was mir auch noch aufgefallen ist, was man bei The 50 sieht, was man ja auch immer wieder im echten Leben beobachten kann, ist so diese klare Klassifizierung in Gruppen und auch diese klare Klassifizierung anhand von Geschlecht. Ne? Also das Es gäbe ja viele möglichen Gruppen, zu denen man sich zusammenschließen können. Aber da hat sich auch ganz klar so herauskristallisiert, okay, es gibt hier die Männer gegen die Frauen. Und das dann aber, obwohl es diese Frauengruppe gibt, die Frauen dann leider nicht so ganz konsequent zusammenhalten, weil es dann halt immer wieder Frauen gibt, wie zum Beispiel Jenny oder auch leider Paulina, muss man sagen, die sich dann doch eigentlich lieber der Männergruppe anschließen würden wollen.
Mhm. Was ja verständlich ist, so wie wir in der Folge über Pick Me Girls gelernt haben.
Absolut
nachvollziehbar auf individueller Ebene, aber eben eigentlich, das bringt das Ganze halt auch nicht zum Wackeln, ne?
Und am Ende gewinnt der Alpha-Mann.
Ganz genau.
Franzi, und damit schließen wir The 50.
Damit schließen wir The 50.
Und wir hoffen, dass es in der nächsten Staffel anders wird.
Ganz genau. Wir sind einfach mal guter Hoffnung, oder?
Absolut.
Dina, dann geht's ja jetzt weiter mit Temptation Island und Prominent getrennt bei uns, ne?
Es geht mit so vielen Sachen weiter.
Leute, so viel sei gesagt, es wird abgehen im Sommer.
Absolut. Um nichts zu verpassen, solltet ihr uns unbedingt abonnieren.
Überall 5 Sterne geben.
Auf die Glocke klicken.
Unsere Beiträge teilen.
Unseren Podcast teilen.
Alles liken. Und wir hören uns ganz bald wieder.
Franzi, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Das war Trashologin. Alle Aussagen in diesem Podcast sind nur unsere persönlichen Meinungen, die auf kurzen Fernsehausschnitten basieren. Wir stellen hier viele Vermutungen an, aber nichts davon sind unbestreitbare Fakten. Es könnte auch alles ganz anders sein. In der Psychotherapie kann man keine Ferndiagnosen stellen, deswegen ist auch nichts, was wir hier sagen, einer Diagnose gleichzusetzen. Wir geben in unserem Podcast manchmal Tipps und Ideen, was ihr ausprobieren könnt, aber der Podcast ist keine psychologische Beratung und wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht psychologische Unterstützung oder Psychotherapie, dann ruft bei der Terminservicestelle 116 117 an.